Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, die überschrieben ist mit kompromisslos oder rebellisch. Und ich dachte mir, schau mal zunächst im Lexikon nach, was du da über diese Begriffe kompromisslos und rebellisch findest. Also andere Worte, teilweise sogar, sagt man dann, Synonyme. Und da ist mir Folgendes dann begegnet: bei kompromisslos, eisern, fest, unnachgiebig, streng, strikt, klar, verlässlich, entschlossen. Und bei rebellisch, aufbegehrend, auflehnend, aufständisch, aufrührerisch, aufwieglerisch, empörerisch, meuternd, revolutionär. Kompromisslos oder rebellisch. Und dann die beiden Beispiele, Daniel und Jona. Und die Daumen sollen schon symbolisieren, was positiv ist und was nicht so positiv ist. Und ich wünsche mir einfach für diese Predigtreihe, dass wir einfach auch für unser Leben da lernen von diesen beiden Personen des Alten Testaments, den beiden Propheten von Daniel und von Jona. Die Kompromisslosigkeit von Daniel zeigt sich in seinen biblischen Prinzipien, die man einfach auch ableiten kann, wenn man die Geschichte Daniels durchgeht. Ich will das mal einblenden, diese biblischen Prinzipien. Es zeigt sich, was war für ihn das Wichtige? Was war für ihn Priorität Nummer eins? Gottes Wort? Gottvertrauen, Gebet und das Bekenntnis von Schuld. Das waren Prioritäten, die Daniel gesetzt hat. Und da ließ er auch nicht mit sich reden. Das zeigt sich in seinem Leben, wenn man das ganze Buch Daniel dann auch durchgeht. Gott macht Geschichte, das wird in Daniel 1 deutlich. Es gibt dreimal den Ausdruck, Gott gab bzw. der Herr gab. Dreimal. Vers 2, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch ein Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Die Rede ist von Nebukadnezar. Also dieser Satz deutet an, dass in dem undurchsichtigen politischen Spiel des 7. Jahrhunderts Gott im Hintergrund agiert. Er ist derjenige, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Vordergründig geht es um politische und militärische Entscheidungen des Königs jener Zeit. Die Bibel lässt uns nun einen Blick hinter die Kulissen tun. Der Herr verfügt über Menschen und Mächte, das wird deutlich. Gott gab, der Herr gab. Und nur in dieser Gewissheit kann man widerstehen. Gott hat seinen Plan aber auch mit Daniel und seinen Freunden. In Vers 9 heißt es, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und ebenso Vers 17, und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Daniel und seine Freunde wissen um Gott, der auch Geschichte in ihrem Leben macht. Von Gott her gesehen bilden sie sowas wie einen missionarischen Brückenkopf im heidnischen Land. Der Gott Israels, der lebendige, wahre Gott, erweist sich durch sie und soll auch durch sie in diesem heidnischen Land bekannt werden. Gott gab, beziehungsweise der Herr gab. Über allem steht Gott, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Nun könnte man Daniel, der uns in den kommenden Wochen beschäftigen wird, als ersten Vegetarier bezeichnen. Denn die Geschichte klingt ja wie die Berufungsgeschichte zum Vegetarier. Vegetarier haben es nicht leicht, es wird über sie viele Witze gemacht. Zwei will ich mal weitergeben, zwei Witze. Fragt ein kleines Mädchen sein Papa: Papa, was sind Vegetarier? Antwort: Das sind Menschen, die ihre Wurst beim Gärtner kaufen. Oder da kommt die Frage: Sie leben also ausschließlich von Obst und Gemüse. Sind Sie denn Vegetarier? Nein, ich bin Gemüsehändler. Aber in Wirklichkeit ist natürlich die Geschichte viel mehr als die Geschichte eines Vegetariers. Das ist, denke ich, jedem klar. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Und in diesem Text in Kapitel 1, den wir ja vorhin gehört haben, stechen so zwei Sätze besonders hervor. Zwei Schlüsselsätze, die man sich merken sollte. Der erste, Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Vers 12. Versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen, und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Ich habe die Predigt überschrieben mit Entschlossenheit führt zum Erfolg. Entschlossenheit führt zum Erfolg. Und der Hauptpunkt ist dieser Vers 8. Jetzt eine andere Übersetzung. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsse. Daniel, heißt es, nahm sich in seinem Herzen vor. Das Herz ist in erster Linie nicht der Sitz der Gefühle, sondern der Sitz des Willens. Alle Entscheidungen fallen dort im Herzen. Daniel war fest entschlossen. Er hat einen Plan. Wie anders war das dagegen im Falle Lots. Lot übersiedelte nach Sodom gegen die Stimme seines eigenen Gewissens. Er wusste genau, was sich da abspielt. Er quälte seine gerechte Seele von Tag zu Tag mit den ungerechten Taten der Sodomiter, heißt es im 2. Petrusbrief. Ich nehme an, dass Lot gar nicht vorhatte, in Sodom zu bleiben. Denn die Sodomiter hielten ihm vor, dass er als Fremdling dort lebte und nicht als Bürger. Doch selbst als Sodom vor dem Untergang stand, als die Engel Gottes bereits eine Nacht in seinem Haus verbracht hatten und ihn drängten, den Ort zu verlassen, zögerte Lot. Und wir lesen das in 1. Mose 19, den Versen 15 und 16. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer, also die Engel, ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Er aber zögerte. Und das ist bezeichnend für die Unentschlossenheit in Lots Leben. Es war der Fluch, der ihn zerstörte. Lot, hatte man den Eindruck, hat sich nie mal so richtig, aber auch richtig für Gott entschieden. Selbst als Sodom vor dem Untergang stand, zögerte er noch. Kein Wunder, dass die Schwiegersöhne das lächerlich fanden und ihn als Person lächerlich fanden. Kein Wunder, dass seine Frau zurückblieb, zurückschaute und zur Salzsäule wurde. Kein Wunder, dass die beiden Mädchen, also seine beiden Töchter, wohl an der Hand der Engel aus Sodom herausgeführt wurden, aber Sodom nie innerlich verließen, sodass sie ihren Vater zur Trunkenheit und zur Blutschande verführten. Die Unschlüssigkeit Lots wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel entschied sich. Alexander der Große wurde einmal gefragt, wie er die Welt besiegt habe. Seine Antwort: Ich habe nie gewankt. Ich habe nie gewankt. Er wusste zumindest, was er wollte und war entschlossen. Wie kann derjenige erfolgreich sein, der nicht einmal entscheiden kann, was er will, was er erreichen will, was er dafür einsetzen will, was er tun muss und was er tun wird? Daniel war ein junger Mann, aus seiner Heimat verbannt, von Nebukadnezar in das weit entfernte Babylon verschleppt. Aus heiterem Himmel wurde er nun mit der Forderung konfrontiert, Speisen zu essen, die kein Jude nach dem Gesetz des Mose essen durfte. Er wurde aufgefordert, von dem Wein des Königs zu trinken, obwohl die Schrift, die er liebte, ausdrücklich sagte, in Sprüche 20, Vers 1, der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Daniel stellte sich diesem Problem und fällte eine Entscheidung, eine klare Entscheidung. Daniel nahm sich im Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit dem Fleisch und dem Wein des Königs. Ja, Daniel war an diesem Punkt eisern, fest, unnachgiebig, streng, strikt, klar, verlässlich. An diesem Punkt war der junge Mann entschlossen und zu keinem Kompromiss bereit. Was verlangt Gott von einem verlorenen Sünder? Antwort: eine klare Entscheidung. Er sagt uns durch Josua: Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und Elia sagt zum Volk auf dem Berg Karmel: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und der verlorene Sohn sagte sich in seiner Entscheidung: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und seine Entscheidung war echt, denn er machte sich wirklich auf und kam zu seinem Vater. Als Sünder sich von Jesus wegwandten, ohne Umkehr und ohne Reue, sagte er traurig: Ihr wollt nicht zu mir kommen, da ihr das Leben habt. Was Jesus Christus von jedem Sünder verlangt, ist eine klare Entscheidung. Wirst du dich von der Sünde abwenden? Wirst du dein Vertrauen in Jesus Christus setzen? Kommst du jetzt in dieser Stunde zu ihm und bittest ihn um Barmherzigkeit, um Vergebung? Nimmst du ihn heute an? Berufst du dich auf ihn? Gibst du dich hin? Das sind Fragen, die Gott letztendlich jedem Menschen stellt, dir und mir. Ich nehme an, dass die meisten Seelen, die in der Hölle sind, meinten, sie kämen in den Himmel. Wie auch die meisten Menschen heute wahrscheinlich in der Hoffnung leben, eines Tages Frieden mit Gott zu haben. Und wenn man ihnen sagt oder sie fragt: Woher nimmst du das? Ja, ich bin in die Kirche gegangen, Ich bin christlich getauft. Ich habe auch mal was gespendet. Ja, Gott wird mir schon gnädig sein. Und er wird dann schon, wenn ich vor ihm stehe, sagen, hast du gut gemacht, da ist der Himmel. Pech gehabt, so läuft es leider nicht. Viele Menschen sind eben heute unentschlossen. Sie zögern, sie scheuen den Preis, sie widerstreben dem Gedanken, ihre Sünde zu lassen. Sie vergeuden ihre Zeit und kommen letztlich in die Hölle. Das ist keine Angstmacherei, das ist einfach eine Tatsache, die Information, die die Bibel gibt. Gott gebe jedem die Gnade, sich zu entscheiden und sich zu demselben heiligen Entschluss durchzuringen, wie der starke junge Daniel es in seinem Herzen tat. Überdenken wir nochmal diese vortreffliche Entscheidung, die Daniel traf. Entschlossenheit führt zum Erfolg. Erstens, Daniels Entscheidung war schwer. Daniels Entscheidung war schwer. Daniel war wahrscheinlich im Alter eines Teenagers. 13, 14, 15, 16 Jahre. Wahrscheinlich. Er war ausgewählt worden wegen seiner hohen geistigen Begabung, seines guten Charakters, seiner Gelehrsamkeit und seiner guten Herkunft. Der große Nebukadnezar, der die ganze damals bekannte Welt regierte, wollte junge Männer ausbilden lassen. Die Jugend ist die Zukunft. Das wusste er genau. Und wollte dann nach der Ausbildung diese Menschen, diese jungen Menschen, bewusst einsetzen an bestimmten Punkten in seinem Reich. Wir nehmen an, dass Daniels Eltern tot waren, denn sie werden im Buch Daniel nicht erwähnt. Es gab auch keinen Priester, keinen Propheten aus Israel, der ihn dazu ermuntern konnte, das Rechte zu tun. Er war ein Fremder, ein Ausländer und plötzlich wurde er herausgefordert. Die Regeln seiner Erziehung, das sittliche Verhalten und die Tugenden, die er von Kindheit an gelernt worden war, aufzugeben. Er wurde dazu gedrängt, seine ganzen Überzeugungen aufs Spiel zu setzen, des Königs Speise zu essen, seinen Wein zu trinken und sich vorzubereiten, als heidnischer Herrscher in einem heidnischen Reich seinen Platz einzunehmen. Wer gibt ihm guten Rat? Wie gesagt, kein Priester, kein Prophet war da. Wenn er nicht nachgibt, dann kann ihn das seine ganze Karriere, ja sein Leben kosten. Außerdem wird er sich lächerlich machen, wenn er in diesen kleinen Dingen nicht nachgibt. Ein komischer Vogel. Fanatiker, werden sie sagen. Ja, es war ohne Zweifel eine schwere Entscheidung für Daniel, als er sich im Herzen vornahm, des Königs Speise nicht zu essen und sich nicht mit des Königs Wein zu verunreinigen, sich nicht weiter auf die weltlichen Pläne seiner eigenen Karriere einzulassen. Aber interessant ist, wir finden viele Beispiele, die auch ganz bewusst gegen den Strom geschwommen sind. War also diese Entscheidung, die Daniel traf, etwas schwerer als die Josefs, als diese sich in Ägypten entschloss, lieber Ungnade und Gefängnis auf sich zu nehmen, als mit Potiphas Frau zu sündigen? War diese Entscheidung Daniels schwerer als die Entscheidung des Mose, mit der er sich weigerte, weiterhin als Sohn der Tochter Pharaos zu gelten, Ägypten zu verlassen, die Familie des Pharao zu verlassen und seine Solidarität mit einer Nation von Sklaven zu erklären? War diese Entscheidung schwerer als die der drei hebräischen Männer, Daniels Gefährten, als ihnen mit dem Feuerofen gedroht wurde, falls sie sich nicht vor dem Bildnis Nebukadnezars beugen würden? Und war diese Entscheidung schwerer als die Entscheidung der Apostel, die einer nach dem anderen ihre Boote, Netze, Schiffe, Steuerbüro, Väter, Mütter, Verwandte, Karrieren verließen, alles, um Jesus nachzufolgen? War sie schwerer als die Entscheidung, die vom Pharisäer Paulus gefordert wurde, der den Verlust aller Dinge in Kauf nahm und sie als Kehricht betrachtete, der Abschaum der Welt wurde und Gefängnis, Steinigung, Schläge und schließlich auch den Tod in Kauf nahm, um ein guter Soldat Christi zu werden? Es ist schon wahr, Menschen, die Gott dienen wollen, müssen zu jeder Zeit schwere Entscheidungen treffen. So ist es einfach und so soll es auch sein. Was sollte Gott an einem Dienst liegen, der den Diener nichts kostet? Wer will eine Braut, die nicht bereit ist, Vater und Mutter zu verlassen? Welche Regierung ist an Soldaten interessiert, die sich einem anderen Land und Herrscher verpflichtet haben? Wie soll derjenige das Evangelium predigen können, der nicht an der Schmach Christi teilhat? Welche Verdienste hat ein Diener des Herrn Jesu, der nie den Verlust eines Freundes, eines Euros oder einer Mahlzeit verspürt hat oder dem nicht das Herz um Jesu Willen wehtat? Bereite dich auf Missverständnisse vor, denn solche, die Christus wirklich nachfolgen, müssen ihn sehr lieb haben, dass jede andere Liebe, sei es für Vater und Mutter, Brüder und Häuser und Länder, wie Hass erscheint. Erwarte Verfolgung, will ich aber nicht. Kannst aber nichts daran ändern, kommt. In 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, denn alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das ist eine Tatsache. Dann haben wir vielleicht momentan Urlaub, ne? Geistlichen Urlaub. Muss aber nicht unbedingt so bleiben. Da wird ein bisschen anders ums Herz. Geht mir auch so. Wer will schon gern verfolgt werden? Wer will schon gern im Knast sitzen? Keiner. Sicher, es war eine schwere Entscheidung, die Daniel fällte. Doch keiner hat Gott je wohlgefällig gedient, der nicht eine ähnliche Entscheidung zu treffen hat. Hier zögert natürlich jeder junge Mensch. Meine Freunde werden mich verlachen, wenn ich mich zu Jesus bekenne. Ein anderer wird sagen, ach, ich will mein Vergnügen. Ich kann und ich will auch nicht alles aufgeben, nur um Christ zu sein. Die Menschen wollen den leichten Zugang zu Gott, zu Christus, ohne ihr Herz und ihr Leben zu ändern. Doch die Schrift erklärt in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Also wer sich zu Christus kehrt, kehrt der Sünde den Rücken. Wer seine Erlösung von Christus erwartet, bereut seine Sünde und sein Herz bekehrt sich von der Sünde zu Gott. Der verlorene Sohn musste den Schweinetrog verlassen, um den Heimgang zu seinem Vater anzutreten. Aber die Schwere der Entscheidung hält ehrliche Leute nicht davon ab, sie zu treffen. Was recht ist, muss getan werden, ob es leicht ist oder nicht. Daniel stellte sich dieser Entscheidung, als sie schwer war. Er entschloss sich, das Rechte zu tun, obwohl er kein Priester, kein Prophet zur Seite hatte, der ihn darin bestärkte. Hey, genau richtig, tu das, hatte er nicht. Er entschloss sich, das Rechte zu tun, obwohl er dadurch den König beleidigen und selbst bestraft werden konnte. Gott sei Dank gibt es auch heute noch junge Menschen, die diesen ungetrübten Blick haben und ehrlichen Herzens entscheiden, das Rechte zu tun, weil es recht ist. Ohne danach zu fragen, ob es leicht oder schwer ist, beschließen sie, diesen Weg zu tun. Warum? Weil sie wissen, jawohl, das will Gott. Das steht in seinem Wort. Daniel und seine Freunde hatten alles verloren. Dennoch hielten sie auch im Sturm der Weltgeschichte an ihrem Glauben fest. Also, wenn man Hut auf hätte, man könnte ihn wirklich nur ziehen. Grandios, toll, vorbildlich. Kann ich mir wirklich eine dicke Scheibe von abschneiden? Entschlossenheit führt zum Erfolg. Erstens, Daniels Entscheidung war schwer. Zweitens, die Entscheidung Daniels war eine Herzensentscheidung. Eine Herzensentscheidung. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Nicht allein im Kopf. Daniel traf seine Entscheidung im Bereich der Wünsche und Hoffnungen, der Liebe, des Hasses. Er traf eine Wahl des Herzens. Für ihn war diese Entscheidung keine kluge Berechnung, kein gutes Geschäft oder was den Leuten imponiert, sondern er fragte nach dem, was recht ist, nach dem, was Gott von ihm erwartete. Es war ebenfalls eine Herzensentscheidung, als der verlorene Sohn sich im Schweinetrog umsah, angewidert war von seiner Sünde und deren Folgen Gewissensbisse empfand und über sein Versagen und Heimweh verspürte nach einem Zuhause und seinem Vater. Er sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er überlegte nicht, ich glaube, es ist klüger, heimzugehen, dort habe ich mehr zu essen und werde anständige Kleider bekommen. Nein, an erster Stelle stand das Bekenntnis, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel, ich habe meinem Vater Unrecht getan, ich war ein Tor, ich war ein Blödmann. Ich schäme mich meiner Sünde, aber ich will sie bekennen und mit ihr brechen. Wenn sich ein Sünder Christus zuwendet, Jesus zuwendet, Ja sagt zu Jesus, ist das zuerst eine Entscheidung darüber, ob er einer Kirche beitreten oder oder ein besseres Leben führen will? Nicht natürlich. Also es ist nicht eine Entscheidung, in welche Kirche ich gehe, sondern es ist eine Herzensentscheidung, die Sünde zu lassen und das Gute zu lieben. Auf Jesus zu vertrauen und ihn als Erlöser zu beanspruchen, für ihn zu leben. Und wie sehr haben es die Menschen doch nötig, diese richtige Entscheidung aus Herzensgrund, aus tiefstem Herzen zu treffen. Entschlossenheit führt zum Erfolg. Erstens, Daniels Entscheidung war schwer. Zweitens, die Entscheidung Daniels war eine Herzensentscheidung. Drittens, Daniels Entscheidung war lebensgefährlich. Die weitreichendsten Entscheidungen werden in der Jugend getroffen. Daniel traf als junger Mann eine Entscheidung, die die Richtung und Qualität seines späteren Lebens prägte. Später schien Daniel durch seine Entscheidung sowohl seine Karriere als auch seine Freunde zu verlieren. Vielleicht erwartete Daniel den Verlust. Er wusste ja nicht, was jetzt kommt. Aber als er sich in seinem Herzen vornahm, dass er sich nicht mit des Königs Speise oder seinem Wein verunreinigen würde und entschlossen war, dem Gott seiner Väter, den geistlichen und religiösen Maßstäben seiner Erziehung treu zu bleiben, stellte Daniel sich bewusst auf Gottes Seite. Er hat sich bewusst auf die Seite Gottes gestellt. Mehr noch, er stellte Gott auf seine Seite. Und von diesem Augenblick an ist deutlich und wird wieder sichtbar, dass Gott Daniels Leben in seine Hand genommen hat. Daniel macht Karriere, auch ohne Kaviar. Gott würde nun für Daniel sorgen. Gott würde für Daniel Türen öffnen. Gott würde ihn vor bösen Menschen schützen. Gott würde diesem Mann seine ewige Wahrheit offenbaren. Und das sehen wir, wenn wir das Buch Daniel durchgehen, dass Gott dazu steht. Wenn du dich wie Daniel auf seine Seite stellst, stellt er sich auf deine Seite. Das finde ich toll. Gerade in dieser heutigen Zeit, wo alles um uns herum im Chaos versinkt, da ist das so tröstend. Halte dich an Gott fest. dann bekommst du wirklich das, was du brauchst. Als Daniel seinen Treueschwur tat, tat auch Gott einen Schwur. Daniel wollte Gott nicht verlassen. Und Gott scheint einen heiligen Schwur getan zu haben, dass er über Daniel wachen würde. Ist es nicht oft unsere Not, dass wir Menschen mehr fürchten als Gott? Ich glaube, da sind wir auch alle in einem Boot. Menschenfurcht ist bei uns. Motiviert uns Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Der Oberste der Hofbeamten, Aschpenas, ist ein Beispiel für das Erstere, für Menschenfurcht. Daniel für das Letztere, für Gottesfurcht. Was würde auf Daniels Spur folgen? Würde man Daniel erlauben, seine eigenen Maßstäbe zu setzen und selbst darüber zu entscheiden, was er essen und trinken würde? Nun, das hätte ein Problem werden können, wenn Gott nicht eingesprungen wäre. Als Daniel nämlich den obersten Kämmerer bat, dass er sich nicht unrein machen müsse, hatte Gott bereits im Herzen des Kämmerers gewirkt, wie der Vers, den wir ja nun schon einige Male gehört haben, zeigt. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Und obwohl der Kämmerer Furcht und Zweifel hatte, gab er Daniel die Erlaubnis, seinen Plan versuchsweise auszuführen. Und dieser Test, 10 Tage, gab Daniel recht. Und dann sehen wir in den nächsten Geschichten, in den nächsten Kapiteln, wie Gott sich wirklich zu Daniel stellt. Interessant ist auch der Vers aus Sprüche 21, Vers 1 in diesem Zusammenhang. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Und ich denke, dass diesen Vers auch der Daniel genau kannte. Heißt auf gut Deutsch, als Christen müssen wir keine Angst haben. Wir haben den Stärksten auf unserer Seite. Und er kann selbst das Herz des Königs dazu bringen, dass er das tut, was Gott will und was dann auch gut für uns ist. Also insofern, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, er, der Allmächtige, leitet es, wohin immer er will. Wer Daniels treue Schwur leistet, ich weiß nicht, ob du das tun willst, ich möchte es gerne tun, ist mit Gott verbunden und steht unter seinem ganz besonderen Schutz, unter seiner Obhut. Ich behaupte nicht, dass ein Christ nie zu leiden hat, nie verfolgt oder getötet werden kann. Aber ich weiß, dass nur es dann geschehen wird, wenn der gütige, anbetungswürdige Gott das zulässt. Er hat nun mal alle Fäden in der Hand. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Wer treu zu Gott steht, erfährt Gottes Treue. Wir können uns sicher auf das feierliche Wort Gottes stützen. Wer mich ehrt, den will auch ich ehren. 1. Samuel 2, Vers 30. Erinnern wir uns an Moody's Leitspruch, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dieser Mensch kann die gesegnete Verheißung in Anspruch nehmen und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Er kann sehr wohl das Versprechen beanspruchen und im Herzen tragen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So dürfen auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch antun? Unheimlicher Trost. Das sollte mir die Sicherheit geben. Ich bin auf der richtigen Seite, wenn ich mich an den Herrn klammere. Wie glücklich, wie gesegnet, wie begütert im wahrsten Sinne des Wortes ist jeder, der tut, was Daniel tut. Ein heiliges Gelübde abzulegen, eine Lebensentscheidung zu treffen, die ihn ein für alle Mal auf Gottes Seite stellt und Gott auf seine Seite stellt. Gott bekennt sich zu denen, die ihn mehr fürchten als Menschen und Mächte. Daniel und seine Freunde haben durch ihren Glauben die Welt überwunden. Der frühere Jugendpfarrer Johannes Busch sagte einmal, die Wunder Gottes beginnen da in unserem Leben, wo wir gehorsam werden an ganz bestimmten Punkten unseres Lebens. Wo du gehorsam wirst, da beginnt Gott zu wirken, beginnt Gott Wunder in deinem Leben zu tun. Und dankbar wollen wir an all die Christen denken, die in der Prüfung standgehalten haben. Vor allem staunen wir darüber, dass Gott letztendlich alles in seiner Hand hält. Wir dürfen davon ausgehen, dass er, ich habe das ja jetzt schon mehrfach gesagt, den totalen Überblick hat und alles auf dieser Welt sieht, was läuft. Gott behält das Heft in der Hand. Er baut sein Reich mitten in heidnischer Welt durch Leute, die ihm mehr gehorchen als den Mächtigen. Und dabei sollten folgende Fragen beantwortet werden. Was heißt heute für einen Jünger Jesu Bewährung des Glaubens in heidnischer Umgebung? Wo ist heute die Gefahr der Anpassung? Welche Gewissenskonflikte brechen für einen jungen Menschen heute auf? Wo liegen die gefährlichen Beeinflussungen unserer Tage? Zwei Beispiele. Wenn alle in der Klasse abschreiben unter der Devise, das darf man doch nicht so genau nehmen. Oder wenn alle mit der Freundin in die Ferien fahren und dabei voreheliche Beziehungen unterhalten. Hallo, wir leben in einer Gesellschaft, die neu und offen ist. Tja. Die Folgen des Gehorsams Davids hier noch, Daniels, nochmal hier im Überblick. Ihr Aussehen war besser, sie waren schöner und kräftiger als die anderen. Gott gab ihnen Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Es wurde niemand wie Daniel und seine Freunde gefunden. Ja. Das sind alles Dinge, die Gott geschenkt hat, weil dieser Teenager Daniel am Wort Gottes festgehalten hat. An Gott festgehalten hat. Gehorsam. Dem Worte Gottes gegenüber noch einige Gedanken dazu. Gehorsam ist nicht vom Alter abhängig. Auch ich kann das noch lernen und kann daran arbeiten. Eltern haben einen großen Einfluss auf ihren Kinder, ganz wichtig, in Bezug auf Gehorsam. Oft haben unsere Entscheidungen gewaltige Konsequenzen und gerade als Eltern will man ja seine Kinder vor falschen Entscheidungen bewahren. Aber sie wollen ja selber ihre Erfahrungen machen, ist leider so. Ja? Insofern ist es, denke ich, auch ganz gut, wenn Kinder einfach auf ihre Eltern manchmal hören und sich vielleicht aus ihrem Erfahrungsschatz bedienen. Daniel hatte eine gute Beziehung zu seinen Vorgesetzten. Gott gebraucht Menschen, die vorbereitet sind und segnet Gehorsam. Die Bibel sagt in Sprüche 1, Vers 33, wer mir gehorcht, wird sicher bleiben. Wer mir gehorcht, wird sicher bleiben. Also die biblischen Prinzipien in Daniels Leben. Wir haben uns heute dieses erste, Gottes Wort war eine Priorität in Daniels Leben, angeschaut. Daniel und seine Freunde wollen sich mit der religiösen Welt des Heidentums nicht verunreinigen. Und dabei treten sie nicht als Gesundheitsfanatiker oder als Vertreter eines Vegetarierclubs auf. Es handelt sich auch nicht um irgendeine Pedanterie, nicht um Gesetzlichkeit und Enge. Sie bleiben vielmehr bei dem Gebot Gottes, bei dem Hauptgebot, dem ersten Gebot, nämlich dem Herrn allein zu ehren, ihn zu fürchten und allen Götzen dabei abzusagen. Hätten sie alles über sich ergehen lassen, so hätte man das unweigerlich als Zustimmung zum heidnischen Kult, zum Götzendienst ausgelegt. Daniel und seine Freunde wagen also Schritte des Glaubens, wobei völlig ungewiss ist, zumindest in diesem Anfangsstadium, wie geht das aus? Schließlich ist das Leben dieser vier jungen Israeliten ein Hinweis darauf, dass der Glaube gerade in einer heidnischen Umgebung erprobt und getestet werden muss. Gott mutet dem Glauben Kampf und Auseinandersetzung zu. Erich Schnepel sagt, es ist eine wirkliche Schlacht um das Bleiben in Jesus. Es ist eine wirkliche Schlacht um das Bleiben in Jesus. Die Nachfolge bringt nicht nur lautes Halleluja mit sich, tolle Glaubenserfahrung, sondern führt auch in die Anfechtung hinein, in die Bewährung. Also Orientierung an Gottes Wort und Gebot hilft uns, nicht einer Anpassung, einem Konformismus zu erliegen. Das Wort Gottes ist Orientierung. Das Wort Gottes gibt Orientierung. Der Gemeinde in Philadelphia, ich komme zum Schluss, wird vom Herrn bescheinigt, dass sie sein Wort in der Stunde der Versuchung festgehalten hat. Die haben das Wort festgehalten. Egal, wenn um uns herum alles im Chaos versinkt, wir halten daran fest. Das gibt uns den Halt. In einer Zeit, in der wir unter pausenloser Beeinflussung der Medien stehen, wird uns im Wort Jesu ein Gegengewicht gegeben. Das Wort des Herrn trügt nicht. Wer treu zu Gott steht, erfährt Gottes Treue. Amen.